Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Die beiden letzten Kapitel des Buches Sacharja sind schon etwas Besonderes. Auf beeindruckende Weise wird geschildert, welche Ereignisse am Ende der Zeiten auf das Volk Israel, aber auch auf alle anderen Völker zukommen werden. In der letzten Sendung bin ich darauf und auf den ersten Vers aus Kapitel 13 bereits eingegangen. Im Mittelpunkt der nächsten Minuten stehen nun die Verse 2 bis 9. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Das 13. Kapitel des Sacharja-Buches beginnt gleich zweimal mit einer Zeitangabe, die uns auf den sogenannten Tag des Herrn verweist. Sowohl Vers 1 als auch Vers 2 beginnt mit den Worten »zu der Zeit«. Gemeint ist die Zeit, wenn Jesus Christus auf diese Erde zurückkommt, um seine Herrschaft aufzurichten. Auf Vers 1 bin ich schon in der letzten Sendung eingegangen, hier nun also Vers 2. »Zu der Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll. Dazu will ich auch die Propheten und allen Geist der Unreinheit aus dem Lande treiben.« In der ersten Vershälfte geht es hier um Götzen. Gott spricht, zu der Zeit will ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll. Als die Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft waren, machten sie eine Radikalkur. Sie gaben den Götzendienst auf, den es vorher in Israel gegeben hatte. Als die Israeliten dann wieder in ihr Land zurückkehrten, wurden beispielsweise die goldenen Kälber in Dan und Bethel auch nicht wieder aufgestellt. Aber sie benutzten ihre Hausgötzen, die sogenannten Teraphim und andere Kultobjekte des Aberglaubens und Götzendienstes. Ich denke, das kommt uns bekannt vor. Auch bei uns heute in der westlichen Welt gibt es Menschen, die glauben, dass irgendein Glücksbringer oder Talisman sie vor Schaden bewahren kann. Das ist die unscheinbarste Form von Götzendienst, und so etwas gab es damals in Israel auch. Doch Gott sagt, dass die künftige Radikalkur der Israeliten so radikal sein wird, dass man sich nicht einmal mehr daran erinnern wird, dass es sowas im Volk gab. »Ich will die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll«, heißt es in Vers 2. Das malt uns wunderbar vor Augen, wie absolut diese Abkehr vom Götzendienst sein wird. Israel wird Gott so völlig im Herzen haben, dass kein Raum mehr für Götzen da ist, nicht einmal mehr für die Erinnerung an sie. Weiter sagt Gott, »Dazu will ich auch die Propheten und allen Geist der Unreinheit aus dem Lande treiben.« Mit den Propheten sind hier natürlich die falschen Propheten gemeint. Und die Geister der Unreinheit könnten Dämonen sein. Ich denke, auch in unserer Zeit sind Dämonen sehr aktiv, auch wenn uns das unter Umständen gar nicht mehr bewusst ist. Aber Dämonen hat es schon immer gegeben. Sie handeln mehr im Verborgenen, deshalb wird dieser Bereich auch das Okkulte, also das Verborgene, genannt. Dieser Vers ist deshalb so wichtig, weil nur hier davon die Rede ist, dass Jesus am Ende der Zeiten die Dämonen endgültig besiegen wird. In der Offenbarung wird lediglich gesagt, dass der falsche Prophet und der Antichrist unterlegen sein werden. Dort heißt es in Kapitel 19, »Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte.« Und im folgenden Kapitel in der Offenbarung ist davon die Rede, dass der Satan gebunden werden wird. Wir wissen also, dass der falsche Prophet und der Antichrist in den feurigen See geworfen werden und dass Satan gebunden und in den Abgrund geworfen wird. In der Offenbarung wird zwar nichts über die Dämonen gesagt, aber logischerweise werden auch sie zur selben Zeit an einen bestimmten Ort verbannt und gebunden werden. Jedenfalls wird Gott sie aus Israel austreiben, so sagt Sacharja. Ich gehe aber davon aus, dass sie einmal ganz und gar von der Erde vertrieben werden. Leider lässt sich heute an vielen Stellen beobachten, dass sich Menschen wieder verstärkt mit Okkultem beschäftigen. Oft wissen sie nicht, womit sie sich da einlassen. Und das kommt oft auch daher, dass sie so wenig über die Bibel wissen. Denn viele von ihnen nannten sich vorher einmal Christen. Aber Unwissenheit über die Bibel leistet dem Okkulten Vorschub. Es ist wie ein Vakuum, das entsteht, wenn Herz und Geist nicht wirklich mit den guten biblischen Wahrheiten gefüllt sind. Wenn die Geister der Unreinheit in Vers 2 unseres Bibeltextes nicht direkt Dämonen sind, wie manche Bibelausleger behaupten, so handeln sie doch völlig anders als Gottes Geist. Der deutsche Theologe Fritz Laubach schreibt dazu in seinem Bibelkommentar: Der Geist der Unreinheit lähmt die Gewissen der Menschen, macht sie nach und nach gleichgültiger gegenüber Gottes Ordnungen, stiftet Verwirrung im Volk Gottes, führt Menschen weg von dieser einzigen Quelle des Lebens hin in Sünde und Schuld. Diese Geister haben also auch eine gewisse Macht, aber Sacharja sagt, dass diese Macht ein Ende haben wird. Trotz aller Verbote gab es in Israel immer wieder Götzendienst. Denn diese Götzen hatten aus Sicht der Israeliten gegenüber Gott ja auch gewisse Vorteile. Dieser unsichtbare Gott war so wenig greifbar. Ein Götze dagegen, das war etwas zum Anfassen, etwas Sichtbares. Und gleichzeitig hatte man den Eindruck, dass man dadurch ein wenig mehr Kontrolle über sein Leben gewinnt. Man fühlte sich nicht mehr so abhängig von einer großen Macht. Und so wurde der allmächtige und liebevolle Gott in Israel immer wieder beiseite geschoben oder zeitweise auch ganz verdrängt, zugunsten irgendwelcher Götzen. Bis das Volk schließlich ins babylonische Exil, in die Verbannung gehen musste. Dann wurde ihnen langsam klar, dass diese greifbaren Götzen ihnen überhaupt nichts nützten. Und ihnen wurde klar, wie groß und gerecht, wie geduldig und barmherzig ihr Gott ist. Liebe Hörer, wenn Götzen und Dämonen einmal völlig ausgerottet sein werden, wird die Welt vollkommen anders aussehen. Es wird so anders sein, dass man an das Vorige gar nicht mehr denken wird, so der Prophet Sacharja. Weiter geht es nun mit Vers 3, und ich möchte Sie schon mal vorwarnen. Was hier geschrieben steht, klingt äußerst brutal und rücksichtslos. Und so soll es geschehen, wenn jemand weiterhin als Prophet, gemeint ist als falscher Prophet, auftritt, dann sollen sein Vater und seine Mutter, die ihn gezeugt haben, zu ihm sagen, du sollst nicht am Leben bleiben, denn du redest Lüge im Namen des Herrn. Und es werden Vater und Mutter, die ihn gezeugt haben, ihn durchbohren, wenn er als Prophet auftritt. Wie gesagt, das klingt furchtbar brutal, aber damit soll im Grunde nur gesagt werden, es kommt der Tag, an dem die Kinder Gottes Gott wirklich an die erste Stelle setzen werden. Jesus wurde verraten, als er zum ersten Mal auf die Erde kam, und er wird auch heute verraten und verspottet. Aber am Tag des Herrn wird Israel Gott treu sein und ihn an die erste Stelle in seinem Leben setzen, auch gegen Widerstand in der eigenen Familie. Sie werden zu Gott stehen und die falschen Propheten bestrafen, und das selbst dann, wenn das eigene Kind ein falscher Prophet ist. Weiter mit den Versen 4 und 5. Denn es soll zu der Zeit geschehen, dass die Propheten, genauer die falschen Propheten, wenn sie weissagen, in Schande dastehen mit dem, was sie geschaut haben. Und sie sollen nicht mehr einen härenen Mantel anziehen, um zu betrügen, sondern jeder wird sagen müssen, ich bin kein Prophet, sondern ein Ackermann, denn vom Acker habe ich meinen Erwerb von Jugend auf. Zweierlei finde ich hier interessant. Zum einen, die falschen Propheten werden sich eines Tages schämen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Sie sind überführt, denn sie müssen einsehen, dass ihre Visionen Betrug waren. Sie stehen in Schande da, denn Jesus hat sie als Betrüger entlarvt, jeden Einzelnen. Und zweitens heißt es, Sie sollen nicht mehr einen härenen Mantel anziehen, um zu betrügen. Propheten trugen normalerweise Kleidung aus nicht gegerbtem Fell, von Schafen oder Ziegen oder einen Mantel aus Kamelhaar. Der Prophet Elia trug ein solches Kleidungsstück und diesen Mantel übergab er dann seinem Nachfolger Elisa. Ein solcher Fellmantel kennzeichnete einen Mann als Propheten Gottes. Und die falschen Propheten werden sich schämen, dass sie sich mit dieser Kleidung als Propheten ausgegeben haben. Sie merken schon, liebe Hörer, Sacharja spricht hier von Dingen, die von den Leuten seiner Zeit verstanden wurden. Diese falschen Propheten werden, nachdem sie entlarvt wurden, einfach wieder ihr Land bearbeiten. Sie werden wieder ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen und nicht mehr versuchen, sich für etwas auszugeben, was sie gar nicht sind. Die beiden nächsten Verse sind ohne Frage überaus erschreckend. Deshalb gibt es Theologen, die der Meinung sind, sie gehören nicht zu diesem Text. Aber allein die Tatsache, dass sie so furchtbar klingen, ist ja noch kein Grund, sie aus dem Text zu streichen. Auf jeden Fall aber gibt es verschiedene Ansichten darüber, von wem hier die Rede ist. Die Lutherbibel zum Beispiel erweckt den Eindruck, als wäre hier noch immer vom falschen Propheten im härenen Mantel die Rede. Meiner Meinung nach geht es jedoch um Jesus Christus. Lesen wir zunächst Vers 6. Und wenn man zu ihm sagen wird, was sind das für Wunden auf deiner Brust, wird er sagen, so wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Man könnte diesen Vers auch folgendermaßen übersetzen. Was sind das für Wunden auf deinen Händen? So wurde ich verwundet im Hause meiner Lieben oder meiner Freunde. Sein eigenes Haus, das Volk Israel, liebte ihn nicht, als Jesus das erste Mal auf die Erde kam. Johannes beschreibt das so: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, sogar damals, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Worum geht es also in Vers 6? Nun, wenn der Heilige Geist auf Israel ausgegossen werden wird, dann werden sie Jesus aufnehmen. Und sie werden sich wundern und fragen, woher hast du die Wunden an deinen Händen? Und dann wird er sagen, die stammen von meinem ersten Kommen zu euch. Jesus kam zuerst zu seinem eigenen Volk. Das sagte er ausdrücklich. Und er wurde von anderen Menschen eindeutig als Jude erkannt. Zum Beispiel von der Frau aus Samarien und von vielen Menschen bei seiner Verurteilung und unter dem Kreuz. Israel war sein Volk, aber nur wenige nahmen ihn damals auf. In einem Lied wird Jesus als der Fremde aus Galiläa bezeichnet. Mir hat dieses Lied noch nie besonders gefallen. Denn für diejenigen, die Jesus kennen, ist er kein Fremder mehr. Bei seinem ersten Kommen war er zunächst ein Fremder. Das mag sein, aber für uns Christen heute ist er kein Fremder mehr. Von daher würde ich ihn nie so bezeichnen. Wer ihn kennt, der hat das ewige Leben. Der Apostel Paulus schrieb dazu am Ende seines Lebens, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Aber als Jesus zum ersten Mal kam, da haben ihn nur sehr wenige Menschen als Messias, als Sohn Gottes, als Erlöser erkannt. Verborgene oder verkannte Identitäten haben es den Schriftstellern schon immer angetan. Darüber gibt es jede Menge Romane, Schauspiele, Komödien und Dramen. Denken wir nur an die Komödie der Irrungen von William Shakespeare, an die Geschichte aus zwei Städten von Charles Dickens oder an den Grafen von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Auch im wirklichen Leben passiert es aus den unterschiedlichsten Gründen, dass Personen, absichtlich oder unabsichtlich, unerkannt bleiben. Kürzlich las ich von einer Mutter, die ihre Tochter 17 Jahre lang nicht gesehen hatte. Sie verabredeten sich am Bahnhof, aber es kam zu keinem Treffen, weil sie einander nicht erkannten. Später stellte sich heraus, dass sie direkt aneinander vorbeigelaufen sein mussten. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich eine neue Gelegenheit für ein Wiedersehen ergab. Aber die größte Tragödie der Menschheit wird in diesen wenigen Worten aus dem Johannesevangelium ausgedrückt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes der Täufer führt das noch weiter aus, indem er sagt, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Und Jesus selbst sagte einmal, dass die Menschen die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt haben. Das heißt, sie haben nicht gemerkt, dass er der Sohn Gottes ist. Paulus schreibt dazu, aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Liebe Hörer, beachten Sie bitte, dass diese Decke vor dem Herzen hängt, nicht vor den Augen. Wenn das Herz Gott sucht, dann können diese Menschen ihn auch finden. Jesus ist nur für diejenigen ein Fremder, die ihn nicht als ihren Retter angenommen haben. Davon spricht im Prinzip schon Sacharja. Als Jesus zum ersten Mal kam, da haben ihn die meisten nicht erkannt. Der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu könnte größer nicht sein. Das erste Mal kam er zur Erlösung und Versöhnung. Das erste Mal kam er und wurde Mensch. Vielen blieb er allerdings verborgen. Bei seinem zweiten Kommen werden alle Jesus erkennen als Menschensohn und Sohn Gottes. Bei seinem zweiten Kommen wird er sichtbar werden. Jeder wird Jesus Christus sehen. Denn das zweite Mal kommt Jesus nicht im Verborgenen, sondern zur Offenbarung. In unserem Bibeltext aus dem Buch Sacharja, Kapitel 13, geht es nun weiter mit Vers 7. Schwert, mach dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Schlage den Hirten, dass ich die Herde zerstreue, und ich will meine Hand wenden gegen die Kleinen. Hier geht es um den geschlagenen Hirten. Jesus hatte das sogar selbst auf sich bezogen, als er seinen Jüngern sein Leiden ankündigte. Im Matthäusevangelium Kapitel 26 wird berichtet, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, und nun folgt unser Vers aus dem Sacharja-Buch, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Weil Jesus selbst diesen Vers seinen Jüngern ausgelegt hat, gibt es keinen Zweifel an der Erfüllung dieser Prophetie. Jesus wurde wirklich geschlagen. Er wurde ausgepeitscht und ans Kreuz geheftet. Und die Jünger liefen davon wie eine Herde, die sich zerstreut. So hat sich diese Prophetie erfüllt, und zwar in der Nacht und an dem Tag, als Jesus für uns litt und starb. Dieser Teil von Sacharjas Prophetie hat sich also vollkommen erfüllt. Sollte Sacharja denn mit dem Rest seiner Prophetie lügen? Sind nicht Gottes Worte wahr? Solche bereits erfüllten Verheißungen sollen unseren Glauben stärken. Sie sollen uns daran erinnern, dass Gott treu ist. Und sie sollen uns gewiss machen, dass Gott alles erfüllt, was er zusagt und versprochen hat. So werden bei seinem Wiederkommen viele aus dem Volk Israel ihn fragen, woher hast du die Nägelmale? Aber gehen wir noch einmal zurück an den Anfang unseres Bibelverses aus dem Sacharja-Buch. Da heißt es, Schwert, mach dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Hier spricht Gott, der Herr, und er spricht über Jesus, den Messias. Die Worte, der Mann, der mir der Nächste ist, könnte man auch übersetzen als der Mann, der mir gleicht, oder der Mann meines Bundes. Und dabei geht es unverkennbar um die Gottheit Jesu. Hier bei Sacharja wird schon gesagt, dass der geschlagene Hirte nicht einfach ein Mensch ist, sondern er ist der Mensch, der Gott am nächsten steht. Gottes eigener Sohn. Das ist der gute Hirte, der sich schlagen lässt und sein Leben für die Schafe gibt. Lesen wir jetzt noch die beiden letzten Verse aus Kapitel 13, also die Verse 8 und 9. Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen, und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen, und ich will sie erhören. Ich will sagen, es ist mein Volk, und sie werden sagen, Herr, mein Gott. Wie schon an anderer Stelle wechselt die Prophetie plötzlich die Zeit. Da das alles noch nicht erfüllt ist, geht es jetzt wieder um den Tag des Herrn, also um das Ende, wenn Jesus wiederkommt. Ein Drittel des Volkes soll übrig bleiben, und dieser Rest wird durchs Feuer gehen müssen. Das klingt furchtbar, und das gehört mit Sicherheit zu dem, was Jesus die große Trübsal oder die große Bedrängnis nennt. Zwei Drittel des Volkes Israel werden umgekommen sein, aber dieser Rest wird dann fragen, woher hast du diese Nägelmale? Sie werden Jesus als den Messias erkennen. Das 13. Kapitel endet also mit der Aussicht, dass der Rest Israels, der übrig bleibt, seinen Gott erkennen wird. Gott spricht, ich will sagen, es ist mein Volk, und sie werden sagen, Herr, mein Gott. Das sind diejenigen, die Jesus erkennen und für Jesus als den Messias einstehen und ihm treu sind. In dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel sind wir am Ende von Kapitel 13 angekommen. In der nächsten Sendung steigen wir dann in das letzte Kapitel ein, Sacharja 14. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.